Schichten. Ein Stein von einem Tribock hätte sie vielleicht zermalmt, doch die eine Maschine war noch immer defekt, und die Wildlinge mieden den Bereich, wo die andere ihre Ladungen fallen ließ.
»John, sie lässt sich nicht aufhalten«, rief Owen der Ochse.
Das konnte er selbst sehen. Zoll um Zoll, Fuß um Fuß kroch die Schildkröte näher heran und rollte rumpelnd auf die Mauer zu. Nachdem die Wildlinge sie an die Wand herangebracht hätten, würde sie ihnen allen Schutz gewähren, den sie brauchten, derweil sie mit ihren Äxten das hastig reparierte Außentor einschlugen. Im Inneren unter dem Eis war es dann lediglich eine Frage von Stunden, bis sie das lockere Geröll aus dem Tunnel geräumt hätten, und anschließend würde ihnen nichts mehr im Weg stehen, außer den beiden Eisengittern, einigen halbgefrorenen Leichen und den Brüdern, die John ihnen vielleicht entgegenwerfen würde, um unten in der Dunkelheit zu sterben. Zu seiner Linken krachte das Katapult und füllte die Luft mit Steinen. Wie Hagel gingen sie auf die Schildkröte nieder und prallten harmlos von ihr ab. Die Bogenschützen der Wildlinge schossen weiter auf die Besatzung der Mauer. Ein Pfeil traf einen Strohmann ins Gesicht und Pip sagte,
»Vier für Watt von Long Lake! Wir haben Gleichstand!«
Der nächste Pfeil pfiff allerdings an seinem Ohr vorbei.
»Schämt euch!« rief er nach unten. »Ich mache doch bei dem Turnier gar nicht mit!«
»Die Häute brennen nicht«, sagte John beinahe mehr zu sich selbst als zu den anderen. Ihre einzige Hoffnung bestand darin, die Schildkröte zu zermalmen, wenn sie die Mauer erreichte. Dafür brauchten sie Felsblöcke. Gleichgültig, wie stark sie gebaut war, ein riesiger Felsen, der aus 700 Fuß Höhe auf sie herunterkrachte, sollte eigentlich erheblichen Schaden anrichten.
»Gren, Owen, Kex, es ist soweit!«
Entlang der Wärmehütte stand ein Dutzend große Eichenfässer in einer Reihe. Sie waren mit zerkleinerten Steinen gefüllt, jenem Kies, mit dem die schwarzen Brüder sonst die Wege streuten, damit sie nicht glatt wurden. Nachdem er beobachtet hatte, wie das freie Volk die Schildkröte mit Schafshäuten bespannte, hatte John Gren befohlen, die Fässer mit Wasser zu füllen. Das Wasser rann zwischen die Steinsplitter, und über Nacht war das Ganze zu einem festen Block gefroren. Das war der beste Ersatz für Felsbrocken, den sie hier oben bekommen würden.
»Warum müssen wir es denn frieren lassen?« hatte Gren ihn gefragt. »Warum rollen wir die Fässer nicht einfach so hinunter?«
John antwortete,
»Wenn sie an der Mauer zerschellen, bersten sie, und der Kies wird überall verstreut. Es soll doch nicht nur Kieselsteinchen auf diese Hurensöhne regnen, oder?«
Er stemmte sich gemeinsam mit Gren gegen eines der Fässer, während Kex und Owen mit einem zweiten rangen. Zusammen schaukelten sie es hin und her, bis der Eisrand aufbrach, der sich am Boden gebildet hatte.
»Das Ding wiegt eine Tonne!« beschwerte sich Gren.
»Kipp es um und roll es«, empfahl ihm John.
»Vorsichtig, wenn es dir über den Fuß rollt, endest du wie leerer Stiefel.«
Nachdem das Fass erst auf der Seite lag, packte John sich eine Fackel und schwenkte sie dicht über der Mauerkrone, damit das Eis ein wenig schmolz. Durch den dünnen Wasserfilm ließ sich das Fass leichter rollen, zu leicht sogar, beinahe wäre es ihnen entglitten. Am Ende hatten die vier ihren künstlichen Felsen mit vereinten Kräften bis an die Kante gerollt und wieder aufrecht hingestellt.
Als Pip schließlich schrie, »Vor unserer Tür steht eine Schildkröte!«
hatten sie vier der großen Eichenfässer oberhalb des Tores aufgereiht. John stemmte sein verletztes Bein in das Eis und beugte sich über den Rand.
»Barrikaden. Marsh hätte Barrikaden bauen sollen.«
So viel hätte getan werden sollen. Die Wildlinge zogen die toten Riesen vom Tor fort. Pferd und Molly warfen Steine auf sie hinunter, und John sah einen Mann zusammenbrechen. Um jedoch die Schildkröte zu beschädigen, waren die Steine zu klein. Er fragte sich, was das freie Volk wohl mit dem toten Mammut anstellen würde, das im Weg lag, und dann sah er es schon. Die Schildkröte war fast so breit wie eine Langhalle, und so schoben die Wildlinge sie einfach über den Kadaver hinweg. Sein Bein zuckte, aber Pferd packte ihn am Arm und zog ihn zurück in Sicherheit.
»Du solltest dich nicht zu weit vorlehnen«, warnte der Junge ihn.
»Wir hätten Barrikaden errichten sollen.«
John glaubte, das Krachen von Äxten auf Holz zu vernehmen, doch vermutlich dröhnte es ihm nur vor Angst in den Ohren. Er blickte Gren an.
»Los!«
Gren baute sich hinter dem Fass auf, lehnte sich mit der Schulter dagegen, grunzte und begann zu schieben. Owen und Molly eilten ihm zu Hilfe. Sie schoben das Fass einen Fuß vor und dann noch einen, plötzlich war es verschwunden. Sie hörten das Rumpeln, als es auf dem Weg nach unten gegen die Mauer schlug, und dann, wesentlich lauter, das Knirschen und Krachen von splitterndem Holz, auf das Geschrei und Gebrüll folgten. Satin juchzte, Owen, der Ochse, führte einen Freudentanz auf und Püpp beugte sich über den Mauerrand und rief,
»Die Schildkröte war voller Kaninchen, schaut nur, wie sie davonhüpfen!«
»Das nächste!« brüllte John,
und Gren und Kex stemmten sich gegen das zweite Fass und schoben es hinaus in die Leere. Als sie fertig waren, war der vordere Teil von Manses Schildkröte nur noch eine zermalmte, zersplitterte Ruine, und die Wildlinge quollen unter dem hinteren Ende hervor und rannten auf ihr Lager zu. Satin legte seine Armbrust an und schoss ihnen ein paar Bolzen hinterher, um ihnen Beine zu machen. Gren grinste durch seinen Bart, Püpp riss Witze, und keiner von ihnen würde heute sterben.
»Morgen allerdings.«
John blickte zur Hütte hinüber. 8 Fässer mit Kies waren geblieben, wo vorher 12 gestanden hatten. In diesem Augenblick wurde ihm bewusst, wie müde er war und wie sehr seine Wunde schmerzte.
»Ich muss schlafen. Wenigstens ein paar Stunden.«
Er konnte sich von Majestat Aemon Traumwein holen, der würde ihm gut tun.
»Ich fahre hinunter zum Königsturm«, sagte er. »Ruft mich, wenn Mans wieder etwas im Schilde führt. Püpp, dir gehört die Mauer.«
»Mir?«
fragte Püpp. »Ihm?« wollte Gren wissen.
Lächelnd ließ er sie stehen und fuhr im Käfig nach unten. Der Becher Traumwein half tatsächlich. Kaum hatte er sich auf dem schmalen Bett in seiner Zelle